Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag und wir zählen auf dich, wir rechnen auf dich, wir erwarten viel von dir. Wenn du nicht gegenwärtig bist, dann ist dieser Tag umsonst. Aber du hast zugesagt, dass wo die Deinen sich versammeln, im Namen Jesu, dass du mitten unter ihnen bist. Und so sollst du selber die Regie übernehmen an diesem Tag, du sollst das Heft in die Hand nehmen. Du sollst diesen Tag gestalten und prägen, wie es dir gefällt. Danke, dass du dein Wort an uns richtest. Danke für die Brüder, die du uns gesandt hast. Segne den Lauf deines Wortes und hab doch auch Dank, dass wir durch die vertiefte Gemeinschaft an diesem Tag mit dir eine intensive Gemeinschaft untereinander haben dürfen. Und nun weißt du, wo ein jeder herkommt, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt, was ihn bedrückt, was ihm Sorgen macht, was ihm aber auch Freude macht. Und wir danken dir, dass du so ganz persönlich in unser Leben reden kannst, aus deinem Wort durch deinen Heiligen Geist. Und dieses konkrete, persönliche Reden erbitten wir von dir. Und dass wir dann auch hören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine Treue, für deine Liebe und für deine Güte. Dich wollen wir ehren, loben und preisen, du wunderbarer Herr. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Liebe Freunde, verehrte, liebe Schwestern und Brüder, vor langen Jahren erwarteten wir unser erstes Kind. Das heißt, meine Frau erwartete das Kind. Ich habe bloß bestimmt, wie es heißen soll. Ich war fest überzeugt, es wird eine Tochter werden. Und ich war damals begeistert von Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und seiner ihm ebenbürtigen Frau Erdmute. Und so habe ich gesagt, das Kind heißt Erdmute. Und als das Kindlein geboren war, war es ein Sohn. Und meine Frau sagte, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt heißen wir ihn Erdmann. Die Ulmer, die hinten sitzen, wissen vielleicht, fast halb Ulm ist Kopf gestanden. Das arme Kind, wir wissen ja, dass Pastoren manche Dummheiten machen, aber das Kind muss mit diesem Namen leben. Dann habe ich mal meinen Sohn gefragt, als er auf dem Gymnasium war, ist das eigentlich nicht peinlich, solch einen Namen zu haben? Dann hat er gesagt, ich bin der Einzige im ganzen Gymnasium, der diesen Namen hat. Er war stolz auf seinen Namen. Man kann ja stolz sein, Einzelgänger zu sein. Im preußischen Adel gab es den Wahlspruch, et si omnes, ego non. Wenn sie auch alle dem Strom nachschwimmen, ich nicht. Man kann ungeheuer stolz sein auf solch einen Spruch, ich mach nicht mit bei allem, was die anderen tun. Aber man kann damit auch unheimlich auf die Nase fallen. Das wissen wir von Petrus. Der hat gesagt, wenn sich auch alle an dir ärgern, Jesus, ego non, ich nicht. Und ein paar Tage später hat er sich an Jesus geschämt. Mit dem habe ich nichts zu tun, ich schwöre, garantiert nie. Man kann aber auch unsagbar allein sein, unsicher, wenn man klare Konturen zeigen will in einer Zeit der Beliebigkeit. Und wenn man damit sehr allein sein wird. Man kann unsicher werden, bin ich eigentlich stur? Meine ich, dass ich Recht habe gegen die Mehrheit? Bin ich etwa stolz darauf, dass ich nicht mit der Menge schwimme? Wer bin ich eigentlich? Es ist gut, dass uns schon in der Reformationsgeschichte deutlich gemacht wird, dass Luther 1521 in Worms nicht, wie so oft behauptet wird, gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Er war zitternd, als im Auftrag des Kaisers Karl V. gefragt wurde, stehst du zu den Büchern? Da hat er gesagt, ich muss mir das zuerst noch mal genau ansehen, ob das wirklich meine Schriften sind, und ich möchte mir es eine Nacht noch mal überlegen, ob ich nicht abschwören will. Und dann hat er gesagt, am nächsten Morgen zitternd, mein Gewissen ist gebunden, ist gefangen in Gottes Wort. Ich kann nicht anders, ich kann nicht abschwören, Gott helfe mir. Und als er dann aus dem Saal herausgeführt wurde, soll er seine Arme emporgehoben haben, ich bin hindurch. Er hat später gesagt, ich bin geführt worden wie ein blinder Gaul. Das hatte ich mir nicht vorgenommen. Aber ich musste es einfach tun, gegen Kaiser und Reich und Papst bekennen die Wahrheit. Man kann zittern. Jahrhunderte später hat der Schriftsteller und Dichter Jochen Klepper gelebt, dem wir so viele schöne geistliche Lieder verdanken. Zu ihm kam eines Tages der Generalsubintendent der Kurmark, der spätere Bischof Dibelius, ein Bekenner im Kirchenkampf gegen das nazistische System und gegen die deutschen Christen der damaligen Tage, und hat den Jochen Klepper gebeten, er soll Lieder schaffen für die bekennende Kirche. Und da schreibt Jochen Klepper in sein Tagebuch, diese Kämpfer werden mich nie das Singen lehren. Er fühlte sich abgestoßen durch diese Alleingänger der bekennenden Kirche. In der Kirche streitet man doch nicht. Klepper war von Haus aus ein friedfertiger, ein irenischer Mensch, ein fast schüchterner, zurückhaltender Mensch. Und dann hat er kurz vor seinem Tod das große Lied für Männer gedichtet, Abendmahlslied für Männer. Das wird sich als der Siegessieg erweisen, dass du auch mich dann in den Kampf gerissen, in den Alleingang. Ich, der ich am liebsten unerkannt in der Menge geschwommen wäre, ach, die anderen haben sicher auch recht, die haben sich ja auch überlegt, man muss nicht immer Außenseiter sein. Das wird sich als der Siegessieg erweisen, Herr Jesus, dass du mich in den Kampf gerissen, ins Alleinsein, ins Bekennen. Der Herr Jesus hat es gewusst und hat es uns auch wissen lassen, was es kosten kann, klare Konturen zu zeigen, mitten in der Beliebigkeit, mitten in dem gleichmacherischen Brei der Meinungen. Wer nicht hasst, hasst Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, kann nicht mein Jünger sein. Wer Angst hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer mitschwimmen will im Familienglück, kann nicht mein Jünger sein. Oder denken Sie an das andere Wort, wer sich meiner schämt und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird. Wer sich geniert, vom Heiland Jesus zu reden, liebe Brüder und Schwestern, das ist eine schlimme Sache. Vielleicht haben wir das vergessen. Erst in den letzten Wochen, also um das Christi, weil mancher merkwürdige Streit entstanden ist, hochgeschaukelt, und die Empörung in den evangelikalen Kreisen, was da geschieht, habe ich mich gefragt, singen wir wirklich die Strophe, in den Streit der Welt hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragen, dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft verneint. das ist dann normal, wenn man uns verlacht und zu Feinden macht. Außenseiter, sture Kerle, die immer meinen, die haben Recht. Aber es kann auch ein unaussprechlicher Adel sein, zu den wenigen zu gehören, die im Wort Gottes gefangen sind in ihrem Gewissen, die gar nicht anders können, als gegen eine Meute von gleichgültigen Meinungen klar Farbe zu bekennen. Das ist ein Adel des Christen, dieses unaussprechliche Etwas, dieses Vornehme, das menschlichen Adel noch weit übersteigt. Ich erzähle immer gern die Geschichte, wie Napoleon, der französische Kaiser, nach der Schlacht von Jena in Auerstedt, die Preußen waren vernichtend geschlagen und jetzt ist der französische Kaiser in Berlin eingezogen. Und dienstfertig haben die Berliner ihm Ehrenpforten errichtet und einen Empfang bereitet. Und unter denen, die geladen waren, um dem französischen Kaiser ihre Reverenz zu erweisen, war auch der Dekan der französisch-hugenottischen Gemeinde Berlin. Berlin gibt es ja heute noch einen französischen Dom. Die Preußen haben sehr viel verfolgte Hugenotten aufgenommen. Und Napoleon hat natürlich gedacht, dass besonders diese französisch gebürtigen Hugenotten ihn mit Ehren empfangen würden, ihn, den Kaiser der Franzosen. Und da dieser Dekan der französisch sprechenden Gemeinde sein Barett gezogen hat, gesagt, Euer Majestät, ich wäre des Wortes, das ich verkündigen darf, nicht würdig. Und nicht würdig des Amtskleides, das ich zu tragen darf, wenn ich nicht offen bekennen würde, dass ich die Anwesenheit Eurer Majestät nur mit großem Schmerz ertragen kann. Haha, das ist doch Adel. Wenn da einer Mut hat, gegenüber Napoleon zu sagen, nicht ich denke anders, sondern das Wort, das ich verkündige, ich muss doch jetzt die Wahrheit sagen. Und wenn ich vor der Kanzel die Wahrheit sage, muss ich es auch vor dem Pferd des Napoleons und vor dem Kaiser sagen. Es ist mir leid, dass Sie da sind. Ein unnachahmlicher Adel, Mut zur Wahrheit haben zu können. Aber es ist höchste Zeit, dass Sie eigentlich fragen würden, jetzt sag doch mal, so wie meine Kinder und Enkel jetzt oft fragen, wo, was, wie? Opa, was meinst du denn? Andreas Schäfer hat erwähnt, dass ich das Büchlein schreiben durfte, ich will keine Wetterfahne sein. Danke dem Hensler Verlag, dass es verlegt hat und manche haben es auch gelesen, aber die, die es gelesen haben, die mindestens hineingeschaut haben, haben dann gefragt, ja, das ist alles schön und gut, aber jetzt kommt doch mal auf den Boden, wo wirkt sich das aus, in welchen Bereichen, dass wir uns nicht von jedem Strom der Meinungen mitreißen lassen dürfen. Im Neuen Testament heißt, von jedem Wind der Lehre treiben lassen dürfen. Und so bin ich eingeladen worden zu manchen Vorträgen beim Griechischen Technikerbund und bei manchen Männervespern, wo ich versucht habe, das konkret zu sagen. Wie sind Sie angefangen mit dem? Wir haben zu Hause aus irgendwelchen Umständen seit 13 Jahren keinen Fernseher mehr. Und manchmal habe ich ganz stolz gesagt, ich bin nicht abhängig vom Fernseher. Aber sobald einer in die Nähe kommt, finde ich den Ausknopf nicht mehr. Wenn wir einmal das unsere Generation verantworten müssen vor Gott, wie viel Zeit wir vertan haben vor dem Fernsehschirm und wie viel unnützen Brei von Meinungen wir in uns haben hineinschütten lassen, O Herr, vergib uns. Aber davon habe ich gar nicht so geredet, sondern ich empfinde immer wieder, wir haben wie eine Welle, die über uns gekommen ist, das Ohnmachtsgefühl, schwäbisch gesagt, da kannst du nichts machen. Eine gewisse Wurstigkeit, so ist das eben heute. In vielen Bereichen. Zu klaren Konturen gehört etwa, dass der junge Friedrich Oetinger, der spätere Prälat, als junger Pfarrer in Waldorf-Häslach mit Erschrecken gemerkt hat, dass in ganz Württemberg die morgendliche Hausandacht abgegangen war. Einfach aufgehört hatte. So wie es heute in Württemberg und in Baden wahrscheinlich fast überall auch aufgehört hat. Die Kinder müssen schon 6 Uhr zum Omnibus, Schulbus und der Vater hat... Man findet gar keine gemeinsame Zeit mehr, ist unsere Entschuldigung. Und da hat der Oetinger angefangen, von Haus zu Haus wieder die Hausväter zu lehren, wie man Hausandachten hält, mit einer Liedstrophe, mit einem Gebet, mit einem Bibelabschnitt. Und das hat sich innerhalb von 15 Jahren quer durch Württemberg verbreitet, weil man gemerkt hat, da kommt ja Sauerstoff herein in unser Haus mit seinem Streiten, mit seiner Ungeduld. Schlesien, ich weiß nicht, ob Schlesier da sind, Schlesien, wir danken euch Schlesiern, so viel Belebung hier in Süddeutschland, das fromme Schlesien, die Hälfte unserer Liederdichter kommt von Schlesien. Und da gab es eine Zeit des Liberalismus, wo die Kirche kaputt ging. Und da waren es einzelne herrnhutisch geprägte Gemeinschaften. Es waren ein paar, wir würden sagen, Stunden, die wieder angefangen haben, wir wollen Singstunden halten, die alten Choräle wieder uns bewusst machen. Es waren einzelne Pfarrer, die wieder angefangen haben, mit ihren Konfirmanden Katechismusstücke zu verstehen und auswendig zu lernen. Und dadurch ist Schlesien erstarkt von innen her. Wenn die Pfarrer aufgegeben hätten, die paar herrnhutischen Leute, Schlesien wäre im geistlichen Tod versackt. Seid fest unbeweglich. Nehmt immer zu im Werk des Herrn. Mitten im Dritten Reich, Nazistaat, bei einer Taufe in Oberndorf, bei den Verwandten Eisler. Vielleicht kennen Sie den Namen Hans Eisler, Konrad Eisler, Ulrich Eisler, Familien Ebinger und so weiter. Hat der Vater Eisler aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen, weil er nicht in der Partei war. Bloß so wie in einem Nebensatz gesagt, wir machen Familienpolitik. Wir setzen auf die Familie, dass Gott noch einmal Neues schafft. Und jetzt 30, 40 Jahre später, durch die 6 Eisler-Kinder und über 40 Enkel in der Mission tätig, als Ärzte, als Pfarrer, als Verkündiger, in lebendigem Christentum. Die Familie ist nach wie vor der Ort, wo am besten der Glaube weitergegeben werden kann. Wenn der Vater Eisler gesagt hätte, naja, im Dritten Reich kannst du nichts machen. Nein, wir wollen bewusst von unserer Familie aus, wenn Gott Gnade gibt, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Gehört zu den klaren Konturen mitten in einer Zeit der Beliebigkeit. Oder ich habe erzählt, dass wir uns nicht anstecken lassen sollten vom allgemeinen Murren. Ah, die in Bonn und dort der Busch und Merkel und Rentenpolitik und die wissen doch alle nicht mehr, was sie, vielleicht wissen sie es nicht mehr, aber dieses Murren, das macht uns kaputt, mehr als wenn wir von einer gefährlichen Krankheit infiziert werden. Als im Remstal, im Gebiet um Schorndorf, in dem ich 14 Jahre wirken durfte, um 1830 mitten in der Hoffnungslosigkeit der damals so schauerlich armen Zeit ein neues Leben aufgebrochen ist, ausgegangen von den kleinen Gemeinschaften, den altpietistischen Beutelsbacher sind da, gell? Von euch, vom Pfarrer Bührer in Beutelsbach ausgegangen, schreiben meine Vorvorgänger als Superintendenten, es ist eine neue Hoffnung ins Tal gekommen. Von ein paar Leuten ausgehend, gegen den Geist der Verzweiflung, der Ohnmacht, ist ein neuer Geist der Hoffnung gekommen. Liebe Brüder und Schwestern, das gilt besonders uns Senioren, dass wir wegkommen vom Jammern, vom Resigniertsein. Gut, es ist nicht unbedingt leicht zu ertragen, dass man uns an vielen Stellen nicht mehr braucht, uns mit unserer Erfahrung. Aber was ist das für ein Vorrecht? Wie viele von unserer Generation und von der Generation kurz vor uns sind als 17-, 18-Jährige, 20-Jährige im Krieg geblieben, Millionen, und wir dürfen leben. Wie viele junge Frauen, Kinder sind im Feuersturm von Pforzheim, von Heilbronn umgekommen. Die hätten auch gern gelebt, und wir dürfen leben. Wir haben eine Währungsreform hinter uns, wo das Geld plötzlich überhaupt keinen Wert mehr hatte, das Sparkonto kaputt war. Und wir haben gewusst, der Herr bringt doch durch. Wir dürften gar nicht mehr so abhängig sein vom Geld und ob das Geld kaputt geht. Was haben wir für Hungerzeiten erlebt und haben gemerkt, der Herr sorgt für uns. Zählen Sie mal zusammen, wie viele Wunder Sie erlebt haben. Wenn jeder von uns angefangen würde, wo er im Krankenhaus war, wo der Arzt den Kopf geschüttelt hat und wir dürfen leben. Hilfen, Wunder erlebt, mit Kindern, mit Enkeln. Wir sollten jeden Tag anfangen, wie heute Morgen, mit Lobe den Herrn. Unvorstellbar, was wir an auch Lebenserfahrung haben. Wir müssen gar nicht mehr auf alle Dummheiten hereinfallen. Das haben wir so lange erlebt, da kommt nichts dabei raus. Gell? Also, es ist wunderbar, alt zu sein. Ich habe immer vorgenommen, wenn ich in Ruhestand gehe, dann gehöre ich nicht zu den Ruheständlern, die mit dem Täschchen beim Discounter einkaufen. Aber jetzt ist mein erster Weg morgens zum Lidl oder zum Aldi. Da sieht man auch so viele Leute, kommen ins Gespräch. Aber es kann, vielleicht kennen Sie das auch, nervtötend sein, in der Schlange zu stehen. Und vorne steht jemand und zählt die Pfennige aus dem denkt man, die nächste halbe Stunde komme ich nicht. Und wenn bloß noch eine Person vor einem ist, das Glück, jetzt bin dann ich gleich dran. So sollten wir denken, wir sind jetzt bald dran mit der Ewigkeit Gottes. Wir sind auf der Zielgerade. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Und unser Herr wartet auf uns. Also das sind lauter Bereiche, wo ich denken könnte, klare Konturen, in der Zeit der Beliebigkeit. Und dass wir anderen Menschen helfen durch klare Konturen. Der schwäbische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller hat einmal gesagt, großer Gott, so regierst du. Wenn die Ärgernisse einbrechen wie Ströme, dann setzest du noch Menschen wie zu Pfeilern, an denen sich andere festhalten können. Das möchte ich für Sie und für mich erbitten, dass der große, starke Gott uns in der Zeit der großen Beliebigkeiten zu Pfeilern macht. Nicht bloß für uns selber, sondern an denen sich andere festhalten können. So wie es der Apostel Paulus hat es doch so gemeint, dass ihr scheint als Lichter mitten in einer dunklen Welt, indem ihr festhaltet am Wort des Lebens. Die Eindeutigkeit ist das Kennzeichen der Leute, die Jesus gehören. Walter Blach, der erste Studienleiter des Tübinger Albrecht-Bengel-Hauses, hat einmal gesagt, die Verführer können alles, die können sogar fromm sein. Die Verführer können alles, sie können sogar fromm sein. Frömmigkeit ist kein klares Kennzeichen in der Zeit der Verwirrung. Schon die Schlange im Paradies hat sich gut ausgekannt in religiöser Argumentation. Und der Teufel hatte beim Herrn Jesus den Vers zitiert, der heute zum Lieblingsvers in der Christenheit gehört. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf den Händen tragen. Hat der Teufel zitiert. So fromm kann der Teufel sein. In einer Zeit der Verwirrung, des Durcheinanders, schenkte Herr Jesus den Leuten, die sich ihm anvertrauen, Eindeutigkeit, auch eine gewisse Durchhaltekraft. Das wird sich als Sieg erweisen, dass du mich wieder in den Kampf gerissen. Und deshalb lassen Sie mich jetzt noch mal ein paar Bereiche nennen. Zutiefst geistliche Bereiche, nicht vom Fernsehen und nicht, wie wir mit dem Geld umgehen. Es bewegt mich auch, wie viele von uns Älteren in einer Zeit, wo wir so viel Geld haben wie noch keine Generation vor uns, so viel Kleidung wie keine Generation, an den Sachen hängen, auch am Geld hängen. Ich begleite gerade zwei ältere Damen. Die eine hat eine Riesensumme weggegeben. Und ist glücklich geworden drüber. Man ahnt nicht, was für ein Glück das ist, Geld wegzugeben. Und ein anderer Mensch am Grenze des Demenz. Sollten wir nicht 100 Mark geben, dafür diesen Zweck? Ich darf das Geld verwalten. Ha, das ist viel zu viel. Man kann im Angesicht des Todes im Geld, im Mammon verkrallt sein. Aber ich wollte Ihnen zutiefst geistliche Dinge nennen. Erst einmal, wir Senioren sind in besonderer Weise gefährdet. Einer meiner treuen Freunde, mit dem ich von frühen CVM-Tagen viel gewirkt und Verantwortung getragen habe, hat mir gesagt, Rolf, ist das mit unserem Glauben, mit unserem Beten, mit der Bibel nicht alles bloß Einbildung? Ist das nicht bloß Gewohnheit? Kann man sich bis ins Sterben hinein drauf verlassen? Liebe Brüder und Schwestern, im Alter kann das Fragen, die Unsicherheit uns überfallen, schlimmer als die Regengüsse in diesen Tagen, dass wir gar nicht mehr rauskommen. Habe ich mir nicht etwas vorgemacht mit unserem Glauben? Früher hat man noch das Lied gesungen von Benjamin Schmolk, es ist gut, ein Christ zu werden. Besser noch, ein Christ zu sein. Doch den größten Lohn auf Erden gibt der Herr nur dem allein, der ein Christ beständig bleibt und bis an sein Ende gläubt. In frühen Jahren hat unsere Mutter uns, Nachkriegszeit, als es kaum Schokolade gab, mit Schokoladerippchen belohnt, wenn man gelernt hat, Herr, habe Acht auf mich, das Allendorf liegt. Und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt. Stürmend, nicht übergehen. Es gibt viele Versuchungen des Alters. Die Angst vor dem Sterben halte ich auch durch, wird mein Glaube durchhalten, wenn die Schmerzen kommen. Wir haben heute die Gefahr bis in die Christenheit hinein eines Halleluja, eines Tralala-Christentums. Brauchst bloß beten, wirst wieder gesund. Als der Paulus auf seiner ersten Missionsreise mit Blessuren zurückkam Und der Barnabas wahrscheinlich gesagt hat, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir wieder nach Antiochien gehen und uns heilen lassen. Hat der Paulus gesagt, nein, wir müssen wieder zurück nach Lystra und Derbe, Ikonion, Antiochien, den mühevollen Weg. Und den Gemeinden sagen, man muss durch viel Herrlichkeit ins Reich Gottes gehen. Heißt so, durch viel Trübsal. Und einer der wichtigsten Verse steht im 2. Timotheusbrief, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, in Jesus Christus, dass Jesus nahe ist, die müssen Verfolgung, müssen Anfechtung erleiden. Ich wünschte mir, dass die klare Kontur, die von uns ausgeht, etwa so aussehen könnte, dass wenn wir sterbenskrank sind und Menschen mitleidvoll an unserem Krankenbett stehen und sagen, aber du hast doch wenigstens noch deinen Glauben, dass wir lächelnd und dankbar sagen können, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen bin, ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Ich bin noch unterwegs. Zweiter Impuls noch für uns Ältere. Wir Christen, die wir uns Christen nennen, dürften uns nicht scheuen, auch den Namen des Christus Jesus auszusprechen. Das ist wie eine Tsunami-Welle über uns, die Christenheit gekommen, dass man sagt, wenn man von Jesus redet, ja, das ist fundamentalistisch, das ist frömmlerisch. Wir reden von Gott. Dann sind auch die Juden nicht auf den Schlips getreten und erst recht nicht die Muslime. Wir reden von Gott. Ich darf jetzt als Ruheständler manche Gottesdienste besuchen und wenn da manche meiner Kollegen und Kolleginnen schon beim Eingangsgebet anfangen, Gott, mit so einem langgezogenen O, dann würde ich am liebsten schon wieder hinausgehen. Die Christenheit, lesen Sie 1. Korinther 1, die den Namen des Herrn Jesus anrufen an allen Orten, der Jesus angerufen worden. Ihn, den Heiland, den Gott uns gesandt hat aus großer Liebe. Natürlich will man sich nicht verderben mit den Muslimen und mit Volk Israel, das ist alles verständlich. Aber der Herr Jesus hat im Klartext gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Sie sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Merken Sie sich den Vers. Unser Hauptvers im Gespräch mit den Muslimen, die unsere Mitbürger sind, gegen die wir keinen Krieg anfangen wollen. Aber wer Jesus nicht als den Sohn Gottes ehrt, ehrt auch Allah nicht. Das ist die Wahrheit, die der Jesus in die Welt gebracht hat. Und wer sich meiner Worte schämt, das wird sich der Mensch. Wir dürfen den Vers nicht einfach unterschlagen. Wir müssen wieder lernen, von Jesus zu reden, in großer Dankbarkeit, auch in unseren Gebeten, ihn, den Herrn Jesus. Wird so oft gebetet, Herr, 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 sag, du erbarmender Jesus, du mich verstehender Jesus, du mich liebender Jesus, rufen Sie ihn bei seinem Namen an. Wir dürfen seinen Namen nicht unterschlagen. Es geht im Kern darum, dass wir schon klare Konturen haben, damit wir auch ein Gespür bekommen, wo sonst in unserer Gesellschaft ein falscher Geist ist. Dritter Bereich. Wir sollten viel öfter von Jesus als dem Erlöser reden. Ich habe gelernt von einem Mitchristen, der hat gesagt, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, kann es ja sein, wenn wir gleich sagen, Jesus sagt, dass bei denen ein Rollator runtergeht. Deshalb hat er sich angewöhnt und hat gesagt, Mir macht es immer so Eindruck, dass der Nazarener gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Dann sagen meist die anderen, wie bitte, was hast du mit Nazarener, was ist? Wenn die so fragen, ja, Jesus, verstehen Sie, das ist ein ganz anderes Gesprächsklima, wenn der andere fragt und ich überfalle ihn nicht mit dem Namen Jesus. Deshalb verstehe ich, das ist ein Trick Nummer 13 mit dem Nazarener. Daniel Tambaraya Niles, der große Evangelist aus Sri Lanka, hat gesagt, wenn wir mit Muslimen ins Gespräch kommen, die Erfahrung darin, dann sollten wir nicht streiten, ob er der Sohn Gottes ist oder nicht, sondern sollten sagen, ich bin dankbar, dass Jesus mich erlöst. Ich brauche den Erlöser von meiner Angst vor dem Sterben, von meiner Versuchung, die Unwahrhaftigkeit zu sagen. Ich brauche ihn als Erlöser von meiner Selbstsicherheit, von meinem Egoismus. Wer vom Erlöser sehr persönlich redet, dass er den Erlöser braucht, wird eine klare Kontur schaffen, dass auch der andere aus einer anderen Religion merkt, den brauche ich, der möchte mir nicht etwas aufs Auge drücken, sondern ich brauche ihn. Der große Erlöser Jesus, ich bin gekommen, mein Leben zu geben zur Erlösung für die vielen. 1. Korinther 1, 30. Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Heiligung, zur Weisheit, zur Erlösung. Freuen Sie sich drüber bis in Ihre letzte Lebenssekunde hinein, wenn Ihr Geist und Ihre Lippen sich nicht mehr zu einem Gebet formen können. Du bist mein Erlöser. Durfte nach meinem Studium ein Jahr in Amerika zubringen, war dann eingeladen in die Gemeinde in Mansfield in Ohio, eine Flüchtlingsgemeinde aus der Bačka und dem Banat, aus jugoslawischen Vernichtungslagern entkommen, Reste der Gemeinde, die mit ihrem Pfarrer Lahm dann ausgewandert waren, in großer Armut nach Amerika, die durch viel Schrecken gegangen waren. Ich weiß nicht mehr, was ich dort in meinen Evangelisationsansprachen gepredigt habe. Aber das habe ich noch im Ohr, wie der Chor gesungen hat, vielleicht gar nicht sehr melodisch. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, den Erlöser, ich brauch dich. Das wäre die klarste Kontur, die wir in einer Zeit der Beliebigkeit hineingeben können. Nicht wir Christen sind was und wir leben zur Zeit in der, wir Christen müssen Werte in die Gesellschaft geben. Wir diskutieren um Ethik. Na, ich brauche den Erlöser. Ich unerlöster Mensch. Und der Paulus hat gesagt, ich armer Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses? Ich brauche Gott sei Dank Jesus. Allerletztes. Wir sollten nicht auf alles hereinfallen, was sich heute missionarisch nennt. Es gab Zeiten, da war klares Erkennungszeichen, wer für Mission eintritt, für Weltmission und für Evangelisation, die Evangelikalen. Und wer sagt, Mission is out, die Zeit für Evangelisation und Mission ist vorbei, sind die Liberalen in der Kirche. Heute sprechen alle Synoden, wir wollen missionarisch sein. Wenn Sie aber auf den Grund gehen, geht zu Mitgliederwerbung. Wie jeder Kaninchenzüchterverein, der geht ein, wenn er nicht Mitgliederwerbung macht und wenn er nicht die Mitglieder, die so dem Namen nach dabei sind, aktiviert. Mission ist, das haben uns Peter Beierhaus und New Begin und Vizedom gelehrt, wenn Menschen geholfen wird, aus dem Unglauben und der Gleichgültigkeit herauszukommen und Jesus gehören zu wollen. Und wenn deshalb in unseren Gemeinden und Gemeinschaften gesprochen wird von Mission, wir sollten missionarischer sein, wir sollten mehr Flyers drucken, mehr Handzettel, mehr Plakate, wir sollten mehr Bands einladen. Ach, Sie wollen wirklich helfen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen wollen und Jesus gehören wollen. Das muss ich jetzt auch noch einschieben. Lassen Sie uns aufpassen, das gehört auch zu den klaren Konturen, dass wir nicht zu oft vom Glauben reden. Ich weiß, was Sie meinen. Und Sie trauen mir zu, dass ich das Richtige meine. Aber ich weiß, als junger Vikar kam ich mal zu Taufeltern und der Mann, Diplomingenieur von Ulm, hat gesagt, ja, ich will ja die Taufe nicht, aber meine Frau, die glaubt alles, die glaubt sogar noch einen Klapperstorch. In der Bibel heißt Glauben, ich möchte Jesus gehören. Das Vorrecht meines Lebens ist, dass ich ihm gehöre. Vater, ich danke dir, dass du mir sie gegeben hast, die nun die meinen sind. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Verstehen Sie, das ist Glauben, dass sie bis in Todesnot hinein wissen, sein bin ich ganz eigen, das muss ich wohl zeigen, auch in der Todesnot. Ich gehöre ihm, nicht den Ärzten, nicht den Medikamenten, nicht meiner Lebenssehnsucht, ich gehöre ihm. Klare Konturen in der Zeit der Beliebigkeit, ich konnte bloß ein paar Anstöße geben. Und danke fürs Thema, dass ich nachdenken durfte. Mein Vater ist mit der Familie mit 6 Kindern durch schwierige Zeiten im Hitlerstaat gegangen, weil er nicht der Partei angehören wollte. Und beim Wiederaufbau nach 1945, nachdem er aus der Gefangenschaft gekommen war, verantwortlich fürs württembergische Fachschulwesen, Berufsschulwesen, gewerbliche Schulwesen, Wiederaufbau all dieser großen Schulzentren. Wenn er dann Tagungen hatte mit seinen Direktoren, dann hat er gesagt, ich möchte morgens eine Andacht halten mit großer Gott, wir loben dich und ein Bibelwort ausgelegt. So wollten wir nach 45 nochmal anfangen, nachdem uns Gott noch einmal die Zeit dieser Gnade gegeben hat. Und da waren es Christen, die gesagt haben, oh Herr Ministerialrat, lassen Sie das bleiben. Holen Sie lieber dazu einen Pfarrer. Wenn Sie das machen, ist es ein bisschen schwierig. Sie sind der Behördenchef und Ihr Glaube geht uns sozusagen nichts. Haben Christen gesagt. Mein Vater hat sich nicht rausbringen lassen. Man braucht auch, wenn man klare Konturen der Zeit der Beliebigkeit zeigen will, auch eine gewisse Starrheit. Aber sterbend hat er uns, den Familiengliedern, einen Brief geschrieben, wo der Satz drin stand, dass ich's habe noch einmal sagen dürfen. Es war der Adel seines rasch vorbeigeflogenen Lebens, dass ich klare Konturen zeigen durfte, auch als andere Mitchristen sagen, das ist nicht nötig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch einmal neu das in das kurze Leben, zwar in die kurze Lebensphase, die uns noch geschenkt ist, hineinbekommen, dass ich es noch einmal zeigen kann, dass Jesus mir den Adel gegeben hat, klare Konturen zu haben. Herr, dazu hilf uns in Gnaden. Amen.